In dieser Passionszeit ist uns für den heutigen Sonntag der Textabschnitt aus 1. Mose 3, 1 bis 15 gegeben. Gott sorgt für uns. Er hat Vorsorge getragen, er will Fürsorge tragen und er will alles zu einem guten Ende führen. Da lesen wir im Blick auf den Sündenfall: Die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib sah an, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam: Das Weib, das du mir zugesellt hast, gab mir von diesem Baum, und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zum Weibe: Warum hast du das getan? Das Weib sprach: Die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh, unter allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und die Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihren Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Soweit Gottes Wort. Wir sollen in dieser Passionszeit neu daran erinnert werden, in welcher Fürsorge Gott für uns Menschen stand. Er hat die Schöpfung hergestellt. Das hat er getan für uns. Nicht aus einer Eigenliebe, um sich ein schönes Anschauungsobjekt zu bereiten, sondern mit einem ganz gewissen Ziel, die Seelen der Menschen zu erretten. Denn in der Schöpfung bewies der lebendige Gott, dass er nicht nur alles gut zur Freude seiner Geschöpfe geschaffen hat, sondern auch selbst die Kraft darreichen wollte, um darin zu leben. Um darin erhalten zu werden, zu dem Ziel, das Gott für alle seine Geschöpfe gesteckt hat. Der Mensch sollte ewig leben. Er sollte in Ewigkeit, in der himmlischen Herrlichkeit zu Hause sein. Und dazu musste er eine Zeit lang über diese Erde gehen. Gott setzte uns Menschen nicht in diese Welt mit der Aufforderung: Nun schaut mal selbst, wie ihr mit der Schöpfung fertig werdet. Schaut mal selbst, wie ihr das alles händelt, wie man heute so sagt. Sondern er sorgte selbst dafür, in dem Nahrung da war und Geborgenheit. Der Mensch sollte eigentlich sorglos leben können, frei von dem bösen Gewissen. Durch das Einhauchen des göttlichen Odems, wie wir es auch lesen können, gab Gott dem Menschen Liebe, Wärme, Lebenssinnerfüllung, Gemeinschaft mit dem Ewigen durch den Heiligen Geist. Das schenkte er alles. Gott sorgt für uns. Adam und Eva lebten gleichsam als Schattenbild für alle Menschen, die sich mit Gottes Liebe erfüllen lassen wollen, die Gott lieben, die in Freiheit leben wollen, die in der Furchtlosigkeit leben wollen, ohne Sorge, nicht dem Vergänglichen anheimfallen, nicht dem Tod. Wir würden das ja nennen, es ist eine heile Welt. Es ist ein heiles Leben, umsorgt zu sein, getragen zu sein, geführt zu sein und vor allem geliebt zu sein. Das ist die höchste Vorstellung von Glück. Das suchen wir oftmals bei den Menschen, auch in dieser Welt. Aber Gott wollte und will das alles schenken. Denn alle Menschen haben das große Verlangen nach Liebe. Das ist so ein Wort, was in dieser Welt immer wieder ausgesprochen wird, beinahe schon abgedroschen. So oft sagt man's, weil man's nicht bekommt in dieser Welt. Aber Liebe will jeder haben und soll auch jeder haben. Doch die wahre Liebe gibt es nur von Gott, aus Gott. Kein Mensch kann den anderen lieben, dass der andere zufrieden ist. Auch der Ehemann oder Ehefrau nicht. Es bleibt alles Stückwerk. Die wahre Liebe kann nur Gott geben, durch seinen Geist, durch seinen Odem, den er in Adam einblies, den er schon gab den ersten Menschen. Gott schuf sich hier einen Menschen, ein Objekt, das auch er mit seiner Liebe erfüllen konnte. Allerdings, der Satan, so lasen wir, und das ist bis zum heutigen Tage nicht anders, sät gerne Zweifel in die Herzen der Menschen. Weil er weiß, wenn Zweifel Raum gewinnen, ist die Harmonie des Lebens in der Liebe mit Gott gestört. Zweifel machen alles kaputt. Und wenn wir in das eigene Leben hineinschauen, merken wir, dass wir oft an eine Schwelle gekommen sind, wo wir Zweifel gehegt haben. Wo wir vielleicht fragten, warum lässt Gott das zu? Warum tut er das und jenes? Wo ist er jetzt? Die Harmonie war gestört. Denn wie damals stellt auch heute der Satan die Frage über Gottes Ordnungen. Sollte Gott gesagt haben? Sollten seine Verheißungen echt sein? Er sorgt dafür, der Satan, dass wir dem Zweifel Raum geben und glauben, Gott hat uns doch nicht lieb. Denn er enthält uns ja etwas vor. Sollte Gott gesagt haben, ihr dürft davon nicht essen, er will doch nur, dass ihr nicht versteht, was gut und böse ist. So lieb hat er euch also doch nicht, dass er euch alles sagt. Merken wir, das ist ein Phänomen bis zum heutigen Tag, was immer wieder der Widersacher in unser Herz pflanzen möchte. Die Liebe Gottes zu uns sollte damals bei Eva und auch bei uns in Frage gestellt werden. Wenn Gott mich liebte, dann würde er doch anders mit mir handeln. Dann würde er doch anders auch mit der Welt handeln. Wenn Gott Liebe ist, dann kann er doch nicht zusehen, wie dies und jenes hier geschieht. Gottes Wort ist Wahrheit. ewig bleibt's bestehen. Satan hier im Paradies in Gestalt der Schlange säte Zweifel über die Richtigkeit der göttlichen Gebote und Anordnung und wollte klarmachen, dass Gott nichts nach dem Wohl des Menschen fragt, sondern er geht nur nach seiner eigenen Willkür vor. Mit anderen Worten, der Widersacher sagt, Gott fragt gar nicht, wie es dir geht. Es interessiert ihn überhaupt nicht, sondern es interessiert ihn nur, was er machen kann. Und diese Frage wird vom Widersacher auch heute gestellt. Gott interessiert sich doch gar nicht für dich. Er redet ja gar nicht alles mit dir. Verstehen wir? Das merken wir oft erst hinterher, wenn der Zweifel schon unser Herz erreicht hat. Gott aber hat das Wohl des Menschen nur im Auge. Satan dagegen sät immer Zweifel über Gottes Handeln. Der Bruder des Herrn Jesus, Jakobus, hatte das nach seiner Bekehrung auch gemerkt. Und er hat etwas festgestellt. Er hat festgestellt, dass ein Zweifler unbeständig ist in seinen Wegen. Und das will der Widersacher. Er will Gottes Kinder auch zur Unbeständigkeit ziehen, dass sie nicht mehr klar festhalten an dem Wort der Verheißung. Sie sind unbeständig in allen ihren Wegen. Ein Zweifler grenzt sich selbst von der Liebe und Fürsorge Gottes aus. Zweifel stellen immer die Liebe Gottes in Frage. Eine Frau, sie war mit Zweifeln so sehr belastet, eine gläubige Frau. Sie wurde stets von der Ungewissheit geplagt, ob die göttlichen Segensverheißungen wirklich für ihr Leben gelten. Als man im Gespräch auf den Grund ging ihrer Zweifel, stellte man ja fest, sie war gläubig und sie wusste, dass sie Jesus Christus liebt. Sie glaubte an ihn, aber sie war nicht ganz davon überzeugt, dass Gott in Jesus sie liebt. Sie wollte ihn lieben, aber liebt er mich denn? Dann würde doch vieles in meinem Leben gar nicht so zutreffen und stattfinden. Hier hatte der Satan auch bereits Zweifel gesät. Er hat einfach das Verhältnis von Wurzel und Frucht umgekehrt. Was bedeutet das? Die Wurzel gibt ja den Saft in das Gewächs hinein und lässt Frucht aufkommen. Und wenn die Frucht erschienen ist, braucht man nicht mehr an der Wurzel zu zweifeln, die das ins bewerkstelligt hat. Die Frau erkannte nicht mehr, dass ihre Liebe, die sie zu Jesus hat, eine Frucht ist der Liebe Gottes zu den Menschen. Und sie wurde mit Zweifeln geplagt. Denn hätte Gott uns nicht zuerst geliebt, wären wir gar nicht imstande, ihn zu lieben. Die Frucht, dass wir Gott lieben können, ist von Gott selbst ausgegangen und gezeugt durch seine Liebe zu uns. Diese Liebe Gottes und somit die Geborgenheit im Leben geht nur von dem Schöpfer aus. Johannes hat es in seinem ersten Brief auch so deutlich gesagt, in 1. Johannes 4, Vers 10, da spricht er davon und sagt, darin steht doch die Liebe fest. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, darin steht sie überhaupt nicht fest, sondern dass Gott uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Darin ist die Liebe allein beständig. Und durch den Propheten Jeremia spricht der Herr zu seinem Volk und zu denen, die ihm vertrauen sollten, ich habe dich je und je geliebt. Ich war es. Du nicht. Ich war es. Ich habe dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Und nochmal aus dem ersten Johannesbrief, den Vers 19 aus dem 4. Kapitel, wo es dann heißt, lasst uns ihn lieben. Warum? Denn er hat uns zuerst geliebt. Also die Schöpfung hat Gott aus Liebe zuerst gegeben, damit der Mensch ihn wieder lieben kann. Und hier tritt der Satan ins Mittel und will Zweifel sehen und sagen, Gott liebt dich nicht. Bilde dir das bloß nicht ein. Er macht alles nur zu seiner eigenen Ehre. Er fragt gar nicht nach dem, was du bist. Und hier sollen wir aufpassen, dass solche Zweifel nicht in unser Herz kommen. Dass wir nicht etwas erforschen wollen, so wie der Satan es anbietet. Wenn du von der Frucht isst, dann wirst du wissen, was gut und böse ist. Musst du ja gar nicht wissen. Warum willst du denn das wissen? Es ist ein Schade, wenn du Dinge erforschen willst, die du nicht wissen sollst, die dir nicht geoffenbart sind. Es ist ein Schade. Und wir haben ja gelesen, dass daraus Schaden entstand. Aber immer mit der Aussage, du bist doch auch göttlich. Du wirst sein wie Gott. Ja, du wirst alles wissen. Deswegen forsche mal weiter, iss mir von der Frucht. Denn Gott hat dich nicht so lieb, wie er es gesagt hat. Das kannst du prüfen. Aber es ist genau umgekehrt. Gott ist Liebe und er hat uns lieb und er hat uns zuerst geliebt und hat uns befähigt, dass wir ihn lieben können. Als Eva durch die und auch diese Frau, von der ich erzählte, die da verunsichert worden ist durch Zweifel, diese Frau neu verstand, dass Gott nichts anderes im Sinn hat, auch in Jesus Christus uns zu retten, zu segnen, uns entgegengekommen ist, uns zuerst zu lieben, kehrte auch diese Frau, von der ich dort erzählt habe, zurück in die Geborgenheit. Sie hatte Frieden im Herzen. Ach, ich bin doch geliebt und darum kann ich lieben. Eine wichtige Erkenntnis, die immer wieder aufbrechen soll. Zweifel also zerstören Harmonie, die Harmonie mit dem lebendigen Gott. Zweifel erzeugen auch Mangelgefühle in unserem Herzen. Als Eva über diese Frage nachdachte, sollte Gott gesagt haben und das Wort der Anordnung Gottes nicht vom Baum mitten im Garten zu essen nachdachte, blieb sie einfach an der Aussage stehen, ich werde etwas wissen, was Gott nur weiß, was gut und böse ist. Das will ich doch auch. Das ist doch eigentlich nicht schlecht. Sie sah den Baum mit seinen Früchten an und dachte, das wäre gut, davon zu essen. Warum? Weil er klug macht. Wer will denn nicht klug sein? Ich bin so froh, dass der Herr Jesus immer die Armen gesucht hat und die Nicht-Intelligenten. Und Paulus hat auch geschrieben, dass es ja denen, die vor der Welt nicht so anerkannt sind, offenbart wird, den anderen gar nicht. Man muss gar nicht klug sein. Hauptsache Gott ist klug. Hauptsache er weiß alle Dinge. Ich muss es gar nicht wissen. Ja, dass er klug machte, wer will denn nicht klug sein? Aber auch im Römerbrief schrieb dann später der Apostel Paulus und sagte, ja, wir sind ja nun klug geworden, ich will jetzt das Gute tun, seitdem ich klug geworden bin. Und was war das Ergebnis? Ich schaffe es ja gar nicht. Wäre doch besser gewesen, es nicht zu erkennen, als dass ich es erkannt habe und kann es nicht vollführen. Das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Das Böse, ja, habe ich auch erkannt, will ich nicht, tue ich aber. Ich elender Mensch. Man könnte jetzt sagen, im Sinn des Textes hätte ich bloß nicht vom Baum der Erkenntnis gegessen. Dann würde ich nicht so leiden, weil ich das Gute, was ich sehe, nicht tue. Das Böse, was ich sehe, das will ich nicht tun und ich tue es doch. Römer 7, 18 bis 19. Wenn der Blick von Gottes Liebe und Fürsorge weggelenkt wird, entsteht in uns ein Mangelgefühl. Ich habe nicht alles. Ich brauche noch alles. Kennen wir das auch in unserer Zeit? Dass einer dem anderen auch sagt, ja, dir fehlt noch eins, dies und jenes, ja. Christus und? Da brauchst du noch was dazu. Und dann sagen viele, ja, irgendwie fehlt mir was. Und dann kriegt man irgendwas, aber nicht das, was einem hilft. Eva glaubte plötzlich, sie wisse zu wenig und Gott hätte ihr etwas vorenthalten. Darum sah sie den Baum an und wollte essen, weil er klug macht. Und so geht es auch heute vielen, die durch Selbstliebe aus der Liebe Gottes sich entfernen. Dann suchen wir nach Dingen, die uns augenscheinlich fehlen. Wir haben keinen Blick mehr für das, was wir haben. Aus dem Danken über dem, was wir haben, wird dann ein Klagen über dem, was wir nicht haben. Da kann man ja mal die Gespräche so kontrollieren. Viele Menschen reden nur noch über dem, was sie nicht haben und was sie haben wollen. Sie danken nicht mehr für das, was sie haben. Darum dieses geflügelte Wort, danken schützt vor Wanken, loben zieht nach oben. Und manch einer sagte, ja, wenn ich das mal aufschreiben sollte, wofür ich zu danken habe, käme ich ja gar nicht zum Klagen. Aber das ist das Werk des Feindes, der Zweifel in unser Herz sät. Man hält Ausschau nach dem, was andere uns tun sollten, aber nicht mehr nach dem, was man selbst durch Gottes Güte anderen tun kann. Ich-bezogene Menschen sind deshalb immer unglücklich, weil sie stets ein Mangelempfinden in sich verspüren, sei es an materiellen Gütern oder ideellen. Doch Gott selbst will, wie er es auch zu dem glaubensgehorsamen Abraham sagte, der Handelnde sein. In 1. Mose 15, 1 sagt er, ich bin dein Schild. Ich bin dein Schild und ich bin dein sehr großer Lohn. Ich bin es. Also Abraham, was willst du? Schau auf mich. Und auf die Frage Abrahams, ja, was willst du mir denn geben? Nicht? Das hat er dann auch gesagt und hat gesagt, ich gehe ja dahin ohne Kinder. Kam gleichsam in Vers 5 dann von 1. Mose 15 die Antwort, so umschrieben, Gott zu kennen und zu haben, ist doch genug. Ist doch genug. Er sorgt in allem für dich mit dem Nötigsten. Und das alles zur richtigen Zeit. Zur richtigen Zeit. So, dass du keinen Mangel hast an irgendeinem Gut, was du brauchst. Gäbe Gott uns alle Dinge zugleich, die er zubereitet hatte und hat, dann würde unser Leben durch diese Fülle der guten Gaben erstickt werden. Deswegen kriegen wir alles zur rechten Zeit. Und dann heißt es ja von Abraham, dass Gott sagte, ja, schau mal die Sterne an. Ja, so reich wirst du in der Vermehrung sein und das Volk. Und Abraham glaubte das. Er glaubte es einfach. Und er war in dem Moment, wo er noch gar kein Kind hatte, froh, wo dieser Isaak noch gar nicht auf die Welt gekommen ist. Er glaubte. Gott macht das zu seiner Zeit, wenn er dir was schenken und offenbaren will. Ein anderer Punkt noch, der Zweifel an Gottes Liebe entblößt. Wir haben ja gelesen, Eva, die von ihrem Mann ja zuvor erfuhr, sie war ja noch gar nicht da, als Gott mit Adam sprach, nicht von dem Baum in der Mitte des Gartens zu essen. Der Mann hat gesagt, das hat Gott uns gesagt, nicht du also auch nicht. Aß doch und gab dann ihrem Mann auch noch was davon. Und dann geschah das plötzlich Furchtbare. Sie wurden gewahr, dass sie plötzlich nackt waren. Entblößt. Und sie konnten dieses Entblößtsein nicht einfach akzeptieren. Sie versteckten sich. Sie flochten Feigenblätter und wollten sich bedecken. Und so ist das auch. Wenn wir im Vorgriff auf irgendwelche Dinge leben, wenn wir nicht auf Gottes Verheißungen bauen, dann entblößen wir unser Leben und müssen uns dann schützen vor anderen, die da sagen, du bist ja nackt und dir fehlt ja das und du willst ein Christ sein und so weiter und so fort, muss ich schnell mich bedecken. Zweifel an Gottes Liebe entleeren auch das Herz von der geschenkten Liebe. Und Zweifel an Gottes Liebe macht einsam, ängstlich und traurig und lässt das sündige Wesen des Menschen hervortreten. In Johannes 16, Vers 9 sagt Jesus Christus als Ursache aller Sünde und Gottlosigkeit, nennt er den Unglauben über die Liebe Gottes. Die Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Das ist die Sünde. Das Entblößtsein durch den Zweifel, Zweifel an Gottes Liebe, zeigt sich in den Eigenschaften, die der Liebe Gottes eigentlich entgegenstehen. Wir lesen ja in 1. Korinther 13, wie die Liebe Gottes gestaltet ist. Sie ist zum Beispiel langmütig. Und da zeigt sich bei einem entblößten Menschen das Gegenteil, die Ungeduld. Keine Zeit. Entblößt. Dass sich dann andere fragen, ja, was ist mit dem los? Er ist also ungeduldig. Die Liebe Gottes ist freundlich und eine entblößte Seele ist unfreundlich. Die Liebe Gottes ist frei vom Eifern und wenn der Mensch entblößt ist, wird er ehrgeizig. Die Liebe Gottes treibt keinen Mutwillen. Und wenn jemand entblößt ist, dann wird er jemand, der andere bedrängt und sich brüstet. Die Liebe Gottes bläht sich nicht auf. Ganz im Gegensatz. Gottes Liebe stellt sich nicht ungebärdig, dagegen wird der Entblößte unwillig zum Guten. Gottes Liebe sucht nicht das Ihre, dagegen lebt der Mensch in der Entblößung selbstbehauptend, zornig, rechnet das Böse auf und damit ab, ist schadenfroh, lobt die Schleue der Menschen, die Schleue des Bösen, verträgt keine Bedrängnis, hofft nicht auf Gutes, kann nicht ausharrend dulden, ist friedlos, freudlos und hoffnungslos. Dagegen freut sich Gottes Liebe niemals der Ungerechtigkeit, sondern der Wahrheit, verträgt alles, glaubt alles, hofft alles, duldet alles. Wir sehen also, es muss eine Änderung dieses Resultats geben. Und das geschieht dadurch, dass Schuld zugegeben werden muss. Als Gott redete und rief Adam, wo bist du denn eigentlich? Ja, ich habe mich versteckt. Ja, warum denn? Weil ich nackt bin. Ja, wer hat dir denn das gesagt? Wie bist du denn dazu gekommen? Ist es nicht so, dass du von dem Baum gegessen hast, dass du mir nicht vertraut hast? Dass du mich in meiner Liebe angezweifelt hast? Ist es nicht so? Und wir haben ja gelesen, dass man die Schuld, die eigene Schuld gerne auf andere schiebt. Adam sagt, naja, das war die Frau da. Ne? Du hast sie mir gegeben. Ne? Du bist eigentlich schuld. Und die Frau sagt, naja, das war die Schlange. Ich war das ja gar nicht. Verstehen wir? Das ist so ein Bild auch für uns. Änderung des Lebens kann nur dadurch geschehen, dass ich meine eigene Schuld, mein eigenes Versagen, meinen eigenen Zweifel zugebe. Adam und Eva wurden von Gott nach dem Grund ihres furchtvollen Zustandes ja gefragt, warum seid ihr denn entblößt, warum habt ihr so Angst, warum versteckt ihr euch denn? Der Mensch ist aufgefordert, seine Schuld zu bekennen, denn eine Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott und Umsorgung durch seine Liebe kann nur dort geschehen, wo der Grund und das Bekenntnis der Abweichung genannt wird und gegeben wird. Hast du nicht gegessen von dem Baum, davon ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Wenn Jesus Christus sagt, sorget nicht, und ich aber in Sorge verfalle, dann könnte er mich fragen, ja, hast du denn mein Wort vergessen? Hast du dich auf was anderes verlassen als auf mich? Mein Wort steht doch fest. Warum fängst du an zu sorgen? Und so könnten wir alle Verheißungen durchgehen. Nicht die Verdrängung oder Abwälzung der Schuld auf andere hilft, sondern nur das persönliche Bekenntnis des eigenen Versagens. Und darum werden wir auch in diese Passionszeit geführt, um unser Leben erneut überprüfen zu lassen. Warum geht es uns so, wie es uns geht? Warum geht es uns nicht nach den Wegen Gottes? Warum fällt so viel Schwierigkeit in unser Leben hinein, womit wir gar nicht fertig werden, wo unsere Liebe auch zum Nächsten erkaltet und die Fürsorge dem Nächsten gegenüber auch unterlassen wird, aber wo wir unser persönliches Versagen bekennen, da wird der Satan in seiner Handlung entlarvt. Was er gesagt hat, ist falsch. Und das müssen wir auch immer wieder erkennen. Er hat gesagt, du kannst davon essen, das ist falsch. Wir richten uns nach dem, was Gott gesagt hat. Du sollst davon nicht essen. Das ist richtig. Gottes Wort ist richtig. Was der Satan sagt, ist falsch. Nicht Adam oder die Schlange waren letztlich schuld, sondern Eva, also ich selbst. Nicht die Umstände des Lebens machten mich zu einem Sünder, sondern meine Handlungsweise, weil ich nicht auf Gott gehört habe, sondern auf den Widersacher. Wir haben ein gutes Zeugnis, wir haben ja gerade in den letzten Versammlungen auch mal was von dem König David gehört. Als er in den Ehebruch geraten ist, wälzte er nach diesem Ehebruch die Schuld nicht auf die Umstände. Er hat nicht gesagt, naja, die Frau zeigte sich ja so ungebührlich, sie war ihm zu schön anzusehen oder ich war damals zu einsam oder anderes mehr, was man so als Entschuldigung vorbringen kann. Vielmehr betete er ja und sagte, Gott, sei mir gnädig, tilge meine Sünden, ich erkenne meine Sünde. An dir habe ich gesündigt. Also er hat es ganz persönlich gesagt im Psalm 51. Ich habe gesündigt. Meine Sünde. Niemand anders war schuld an dieser Situation. Beschönigungen der eigenen Schuld wurden hier nicht vorgegeben. Oder wenn wir von diesem wunderbaren Glaubensmann Daniel lesen, der ja mit in der babylonischen Gefangenschaft sein musste, 70 Jahre, mit dem Volke Israel zusammen. Als er dann betete, beugte er sich auch unter seine Schuld, bekannte des Volkes Schuld, aber auch selber. Wir haben gesündigt, ich auch, Daniel. Ich habe Unrecht getan, ich bin gottlos gewesen, von deinen Geboten und Rechten gewichen, nicht dem Wort deiner Propheten gehorcht. Ich muss mich schämen. Wir sind das gewesen. Nicht die Umstände haben uns nach Babel gebracht in die Gefangenschaft. Wir waren es. Das persönliche Bekenntnis ließ König David die vergebene Gnade erfahren und Daniel erlebte die Rückführung des Volkes Israel nach Jerusalem aufgrund des persönlichen Bekenntnisses. Schuldbekenntnis öffnet wieder den Weg zum Leben, zur Liebe Gottes. Wenn auch Adam und Eva die Folgen des Vertrauensbruches zwischen ihnen und Gott zu tragen hatten, es wurde gesagt, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, Eva. Mit Kummer sollst du dich von deinem Acker nähren, Adam. Wurde ihnen doch aufgrund des Eingeständnisses, ja, wir haben von dem Baum gegessen, eine Verheißung gegeben, durch Buße wieder in die Gemeinschaft des Lebens mit Gott zurückgeführt zu werden, durch den kommenden Erlöser, Jesus Christus. Denn der Same des Weibes soll der Schlange den Kopf zertreten. Und das bestaunen wir wieder neu in der Passionszeit. Gott war in Christus und versöhnte die Welt, versöhnte uns mit sich selbst. Vergab uns unsere Schuld, rechnete die Schuld nicht mehr zu und richtete wieder neu das Verhältnis zu ihm auf. Und jetzt sollen wir aufpassen, dass nicht erneut Zweifel unser Herz bedrängen und uns aus dieser Gemeinschaft führen. Denn die Liebe Gottes kann nicht gebrochen werden, auch nicht durch Fehlverhalten und Sünde der Menschen. Die Liebe Gottes ist konstant, sie ist unwandelbar. Aber das menschliche Herz findet nur den Zugang dazu, wenn das Herz wieder rein gemacht wird, das durch Sünde verschüttet wurde. Gott fand einen Weg des Heils für uns, diese Verschüttung des Herzens wegzuräumen. Gott arbeitete. Er arbeitete. Er arbeitete, um diesen Weg frei zu machen. Denn in Jesaja 43 sprach er: Du hast mir Mühe und Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Gott hat gearbeitet, damit die Verschüttung des Herzens wieder weggeräumt wird. Ich tilge deine Sünde um meinetwillen. Ich arbeite. Und Gott hat gearbeitet in Jesus Christus. Und er liebte uns nach wie vor, obwohl wir so abwegig gelebt haben. Und er gab Jesus Christus, damit wir an ihn glauben und ewiges Leben haben. Gott liebt alle, die ihm vertrauen. Die empfangen Leben und somit Liebe im Herzen. Die Eigenschaften der göttlichen Liebe kehren in das gläubige Herz zurück und somit das Leben des Friedens und ewiger Sicherheit. Im Epheserbrief heißt es so: Er ist unser Friede. Er versöhnte uns mit Gott in einem Leibe, in seinem Leibe am Kreuz und hat die Feindschaft getötet durch sich selbst. Gott arbeitete. Er hat gearbeitet. Er hat seine Arbeit zu Ende gebracht. Jesus rief am Kreuz: Es ist vollbracht. Und wir lesen wiederum auch im Hebräerbrief dazu: Wo solche Vergebung ist, kann die Herzenstür für die Liebe Gottes durch nichts mehr verschlossen werden. Wo solche Vergebung ist, solch ein Opfer, Gott in Jesus Christus, sorgt der Herr dafür, dass diese Tür offen bleibt. Denn auch in der Offenbarung spricht der erhöhte Herr zu der Gemeinde: Da, wo ich eine Tür öffne, bleibt sie auch offen. Die Frage ist ja nur: Konnte Gott in Jesus deine Herzenstür schon öffnen? Er hat für dich gearbeitet, dass die Verschlossenheit deines Herzens wieder geöffnet werden kann und seine Liebe hineinkommen kann. Denn Jesus sagt: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er kommt nicht ins Gericht. Der ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Die tragische Sünde von Adam und Eva hatte für sie zunächst das Tor der Hoffnung, das Paradies, verschlossen. Aber ein neues Tor der Versöhnung mit Gott durch den Erlöser geöffnet. Und so tragisch vielleicht auch deine persönliche Sünde gewesen ist und ist, soll dir doch das Tor der Hoffnung, der Vergebung in Jesus Christus geöffnet sein. Er vergoss sein Blut auch für dich. Der ausgeworfene Rettungsring muss also erfasst werden, auch von dir erfasst werden, damit du Hilfe empfängst. Nicht die Klage über den misslichen Zustand: Ach, ich bin ja nackt, ich habe ja Angst, ich bin am Ertrinken oder Ähnliches, das Wasser ist zu kalt, das hilft nicht aus der Not, sondern nur das Ergreifen des Rettungsringes in Jesus Christus zieht uns aus der Verstocktheit und aus der Abtrünnigkeit von Gott wieder heraus. Jesus streckt dir seine Hand entgegen, ergreife sie also heute im Glauben. Aus deinem Lebenskrampf, in dem du vielleicht steckst, wird dann ein Leben gelöst von dem Krampf hin zur Freude und zur Dankbarkeit. Und dann stimmt das auch, was man so singt in dem Chorus: Jeder Tag mit Jesus ist schöner als der Tag vorher. Dann kommt das auch zum Tragen. Es trifft zu, was auch der Wochenspruch ausdrücken wollte, Psalm 91, 15. Er ruft mich an, so will ich ihn erhören. Wenn ich ihn anrufe und sage: Öffne wieder mein Herz, erfülle es mit deiner Liebe und der Freude an deinem Wort, dann tut er es auch. Denn als Jesus Christus den Tod überwunden hat und die Jünger sahen das, den Auferstandenen, da heißt es, da wurden sie froh. Da wurden sie froh. Tatsächlich. Und der Herr sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Und das möge uns auch wieder in dieser Passionszeit groß werden. Und vielleicht knüpfen wir ganz neu an das Geschenk Gottes in Jesus Christus an und sagen ja zu seinen Wegen, zu seinem Wort, zu seinem Heil, das in Ewigkeit währt. Amen.